Eigentlich sollte ich heute gar nicht hier sein, sondern Lars. Aber Lars hatte gebeten, mit ihm zu tauschen. Und deswegen bin ich heute hier und am nächsten Sonntag, am Pfingstsonntag schon wieder. War eigentlich so nicht vorgesehen, aber ich kann es auch nicht ändern. Der Lars hatte den Wunsch und ich bin ihm da gerne entgegengekommen. Ja, zunächst mal möchte ich Grüße bestellen. Diesmal nicht aus der Brüdergemeinde, sondern diesmal aus der Konferenzgemeinde Wittenberg. Wisst ihr, wo Wittenberg liegt? Was mit Wittenberg zu tun hat? Lutherstadt, genau. Vielleicht hat der eine oder andere gestern auch bei Bibel TV den Film gesehen von Luther. Da kam auch Wittenberg drin vor. Ja, und in Wittenberg war die Konferenz, die Hirtenkonferenz, die jedes Jahr dort ist. Und ich darf von Theo Friesen, der Leiter der Ausbildungsstätte in Berlin ist, die das veranstalten, herzliche Grüße an die Gemeinden ausrichten. Auch an euch, hat er nicht direkt gesagt, aber das habe ich daraus geschlussfolgert. Also herzliche Grüße von der Konferenzgemeinde. Wir haben gerade gesungen, Vater, dein Gottes Wort ist vollkommen. Vater, dein Wort ist vollkommen. Ja, gib Mut, Kraft, Zuversicht. Aber, ihr lieben Geschwister, liebe Freunde, Gottes Wort korrigiert uns auch. Und das ist manchmal nicht so sehr angenehm. Und manchmal sträuben wir uns sogar dagegen, die Korrektur von Gottes Wort zu akzeptieren. Vielleicht mögt ihr mich nach dieser Predigt gar nicht mehr, weil ich einfach weitergebe, was Gottes Wort uns auch Korrektur zu sagen hat. Aber es ist Gottes Wort. Und als solches wollen wir es nehmen. Und ich will uns Gottes Wort zunächst mal lesen aus Epheser 4, die Verse 17 bis 24. Und wem es möglich ist, dem bitte ich dazu aufzustehen. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und da sie abgestumpft sind, haben sie sich selbst der Ausschweifung hingegeben, im Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr ihn wirklich gehört und durch ihn gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns als deine Kinder angenommen hast und liebst. Aber lieber Vater, du erwartest von uns und du willst von uns, dass wir auch ein gottgefälliges Leben führen. Dass wir nicht so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und Herr Jesus Christus, dafür hast du uns erlöst und befreit. Und das ist auch Teil deines Erlösungswerks, dass wir nicht nur bekehrt, sondern auch geheiligt sind. Geheiligt auf dem Weg in die Ewigkeit. Und dazu segne uns heute dein gutes Wort, dass wir erkennen, wo wir stehen und dass wir den Weg so gehen, wie es dir gefällt. Gib, dass wir offene und aufmerksame Herzen haben und dass wir bereit sind zu hören und anzunehmen und zu tun, was du uns sagst. Bewahre mich davor, Herr, dass ich meine Gedanken weitergebe, sondern sprich du durch deinen guten Heiligen Geist zu uns allen. Gib uns auch die innere und die äußere Ruhe, die wir jetzt brauchen, um dein Wort recht zu hören und anzunehmen. Amen. Wir nehmen Platz. Ich werde langsam und deutlich sprechen, damit ihr mich gut übersetzen könnt. Ja. Wenn ich zu schnell bin, sagt bitte Bescheid. Ich habe diesen Bibeltext heute überschrieben, so ähnlich wie er auch in meiner Bibel überschrieben ist, Ermutigung zu einem gottgefälligen Leben. Das Erlösungswerk Jesu Christi besteht darin, Menschen zu retten von Sünde und Tod und sie in ein gottgefälliges Leben zu bringen und sie zu heiligen. Und dazu nimmt der Herr sich viel Zeit in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie alt wir werden, 50, 60, 70, 80, 90, 95, vielleicht 100. Aber dieses Heiligungswerk, dafür lässt Gott sich wirklich Zeit, weil es ein gründliches Werk sein soll. Und dieses Werk tut er an jedem Einzelnen, den er berufen hat oder die er berufen hat. Ging es im vorigen Abschnitt, ich weiß nicht, wer sich noch entsinnen kann, um Einheit und um den Leib Christi, in Liebe und im Dienst fest verbunden? Ging es um Apostel, um Propheten und Älteste? So geht es heute und jetzt um Trennung und Absonderung. Um Absonderung von dem Weg, den die Nationen gehen. Ein Weg, der sich oftmals in Selbsttäuschung, in Betrug, in Gier und ähnlichen Dingen äußert. So wie der Glaube mich mit Jesus Christus verbindet, so trennt mich der gleiche Glaube von Welt und Gottlosigkeit, von Eigenwillen und Unglauben und von Selbstvergottung, was in dieser Welt üblich ist. Der Glaube, der mich mit den Geschwistern verbindet, trennt mich von allem gottlosen Wesen, was sich in den Menschen, der Nationen, der Völker, der ethnischen Gruppen durch die Jahrhunderte hindurch zeigt. Das scheint mir, ihr lieben Geschwister, die Kernaussage dieses verlesenen Abschnittes zu sein. Das scheint mir gleichsam der rote Faden zu sein, der sich durch ein gottgefälliges Leben zieht. Absonderung und Trennung auf der einen Seite, Verbindung mit Christus, Glauben und Gehorsam auf der anderen Seite. Aber Paulus, so könnte ein moderner, liberaler Christ sagen, Paulus, nun bleib doch bloß mal locker. Deine Ansichten sind doch total unmodern, fundamentalistisch, ewig gestrig. Wir müssen doch den Menschen entgegenkommen Wir müssen sie verstehen. Wir müssen sie annehmen. Ihre Lebensart annehmen. Du verurteilst nur. Du bist überheblich und lieblos. Wir gehen in ihren Kulturkreis und arbeiten mit ihnen sozial zusammen. Wir geben unsere ganze Kraft für die Schaffung humanistischer Verhältnisse. Natürlich hat jeder Mensch ein Recht auf Selbstbestimmung, auf seinen eigenen Glauben, auf seine eigene sexuelle Orientierung. Paulus, deine Lehren galten vielleicht unter feudalen und sklavenhalterischen Gesellschaften. Aber heute haben wir Demokratie und Freiheit, kulturelle und wissenschaftliche Errungenschaften. Und ständig entwickeln wir uns weiter und höher. Paulus, vielleicht konntest du es damals nicht besser wissen. Wir verzeihen dir. Aber erhebe heute bitte keinen Anspruch mehr an unser Verhalten. Wir verstehen die Bibel heute so, wie sie in unsere Zeit passt. Kindererziehung. Du sprichst von Gehorsam. Wir sehen Kinder als Partner und erlauben ihnen, uns zu bestimmen. Verhältnis Männer und Frauen. Du sprichst von Unterordnung, so wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Wir wollen Selbstverwirklichung, Emanzipation. Wir wollen sogar Selbstbestimmung des Geschlechts. Wir wollen entscheiden, ob wir Mann oder Frau sind. Paulus, du bist einfach nicht mehr in. Vielleicht stimmen wir nicht allem zu, was dieses Zwiegespräch mit Paulus ausdrückte. Aber ihr Lieben, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das eine oder andere kommt uns doch ein bisschen bekannt vor. Und den ein oder anderen Gedanken haben wir doch auch schon in unser Herz aufgenommen. Paulus mag nicht in sein. Er ist auch nicht locker und er ist schon gar nicht modern. Aber was er sagt, Vers 17, schreibt er, das sage und bezeuge ich im Herrn. Zeiten, Kulturkreise, Gesellschaftsordnungen und soziale Verhältnisse sind aus dem Licht der Ewigkeit gesehen nicht besonders wichtig, sondern wichtig ist, dass das, was er uns sagt, im Herrn gesagt ist. Und ihr stimmt mir sicherlich zu, dass der Herr selbst niemals unmodern ist, niemals verstaubte Ansichten äußert. Das, was der Herr sagt, niemals in ist und in unsere heutige Zeit passt. Sondern der Herr sieht alle Gesellschaftsordnungen aller Jahrhunderte, ob Sklavenhaltergesellschaft, ob Feudalismus, ob Kapitalismus, Sozialismus und alles, was wir kennen, Demokratie rauf und runter. Der Herr kennt alle Gesellschaften. Und er weiß, wie das Herz des Menschen beschaffen ist, denn er ist der Schöpfer und Erhalter. Bist du ein an Christus Gläubiger? Dann erkennst du, dass der Herr selbst durch Paulus spricht. Lehnst du Paulus und seine Botschaft ab, dann lehnst du den Herrn selbst und das Evangelium der Erlösung ab. So viel mal vorweg, vor diesem Abschnitt, der uns einige Fragen stellt. Vers 17 sagt, es geht darum, nicht mehr zu wandeln, wie die Nationen wandeln. Was heißt wandeln? Wandeln heißt leben, handeln, eingestellt sein, ein beständiges Sein und ein beständiges Gehen auf einem bestimmten Weg. Paulus baut hier ein ganz starkes Kontrastprogramm auf. Und was er hier behandelt, das sind unüberbrückbare Gegensätze. Wenn ich auf der einen Seite sehe, Betrug des fleischlichen Lebens, von dem er ganz deutlich spricht, und auf der anderen Seite die Wahrheit des ewigen Lebens, des Evangeliums. Wenn ich sehe, wie er von einem alten Menschen spricht, einem fleischlichen Menschen, der Gott nicht kennt, und einem neuen Menschen, der im Licht der Ewigkeit lebt, der Gott kennt. Er spricht von der Verstockung des Herzens, mit der die Menschen ohne Gott gekennzeichnet sind. Und er spricht auf der anderen Seite von Gerechtigkeit und Heiligkeit der Menschen, die sich Christus übergeben haben. Er spricht auf der einen Seite von der Verfinsterung des Verstandes und auf der anderen Seite von der Gerechtigkeit und der Heiligkeit auf der anderen Seite. Er spricht davon, abzulegen und anzuziehen, so wie man ein Kleidungsstück ablegt und ein neues Kleidungsstück anzieht. Er spricht davon, sich von allem Fleischlichen abzusondern, von der Welt und dem gottlosen Wesen zu trennen. Und auf der anderen Seite spricht er von der Einheit des Leibes, von der Einheit in Christus, von der Verbindung mit Christus. Er spricht vom Tod und vom Leben. Und es ist doch ganz klar, wenn wir das eine haben, können wir das andere nicht haben. Und wenn wir das andere haben, können wir das alte nicht mehr haben. Auf welcher Seite wir stehen und was wir wirklich wollen, entscheiden wir selbst. Wir sind mit einem freien Willen geschaffen. Wir können uns für das fleischliche Leben entscheiden oder wir können uns für die Ewigkeit entscheiden. Als Christen, und als solche sind wir ja hier zusammen, sind wir ständig herausgefordert, unseren Standort zu überprüfen. Dazu haben wir Gottes Wort und den Heiligen Geist, dieser Geist Gottes, der uns geschenkt ist in der Umkehr, in der Bekehrung zu ihm hin. Und in diesem Heiligen Geist prüfen wir das Wort. Wir lesen, In unserer persönlichen Andacht? In unserer Familienandacht? Wir hören, wenn wir hier sitzen, im Gottesdienst oder wenn wir zur Bibelstunde kommen. Wir verstehen, was Gott meint, wenn wir lesen und hören. Und wir nehmen an, was wir verstanden haben. Und wenn wir es mit rechtem Herzen annehmen, werden wir auch das, was wir verstanden haben, tun. So funktioniert Glaube. Lesen und hören, verstehen, annehmen und tun. Und Glaube gelingt nur, Vers 18, wenn Trennung von der Nichtigkeit des Sinnes erfolgt. Wenn Trennung von der Verfinsterung im Verstand erfolgt. Trennung von der Verstockung des Herzens. Trennung von Ausschweifung im Verhalten. Trennung von sexueller Unreinheit. Glauben in der Trennung von diesen Dingen gelingt nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Ein Mensch von sich aus, ohne Gott, ist nicht in der Lage, sich davon zu trennen, weil es die natürliche Art des Fleischlichen, des Unerlösten, des gottlosen Menschen ist. Und da kann er durchaus religiös eingestellt sein, da kann er durchaus zur Kirche gehen, da kann er vielleicht auch irgendwann mal als Baby besprengt worden sein, vielleicht sogar getauft in einer Bekenntnisgemeinde, und trotzdem kann er nicht wiedergeboren sein. Denn Glaube, ihr Lieben, rettet mich nur, wenn es der Glaube Jesu Christi ist. Römer 3, 22. Römer 3, 22 wird einmal übersetzt, Glaube an Jesus Christus. Das ist richtig. Glaube an Jesus Christus, Vertrauen zu Jesus Christus rettet mich. Aber auf der anderen Seite kann auch übersetzt werden, der Glaube Jesu Christi. Wenn ich den Glauben habe, der rettet mich. Glauben religiöser Menschen, die sagen, ich glaube auch an Gott und ich schlage meine Frau auch nicht und ich habe auch noch keinen umgebracht. Und ich gehe auch sogar zur Kirche. Dieser Glaube allein rettet nicht, sondern nur der Glaube an Jesus Christus persönlich, der Glaube Jesu Christi selbst. Nur dieser lebendige Glaube rettet mich. Und wir dürfen uns da nichts vormachen. Es rettet dich nicht, hier auf diesem Stuhl zu sitzen und zuzuhören, sondern es rettet dich nur, wenn du dein ganzes Leben, dein persönliches Vertrauen in Jesus Christus setzt. Das rettet. Das andere, das Fürwahrhalten, dass es einen Gott gibt, das ist uns in Jakobus 2, Vers 19 beschrieben. Da spricht Jakobus davon, dass selbst die Dämonen glauben, dass ein Gott existiert. Aber deswegen sind die Dämonen nicht errettet. Sie können gar nicht errettet werden, weil das kein Glaube ist, der rettet. Also ein Fürwahrhalten führt dich direkt in die Hölle. Aber ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus, ein Annehmen seines Leidens und Sterbens am Kreuz auf Golgatha, eine persönliche Buße und Umkehr zu Christus, die rettet. Und nur die. Wie auch die Nationen wandeln. Manche Übersetzungen sagen auch Heiden oder Heidenvölker. Man kann auch sagen ethnische Gruppen. Man kann auch sagen Länder. Man kann auch sagen Menschen. Menschen, die Gottes Offenbarung nicht kennen. Menschen, die vielleicht in Religionen verhaftet sind. Islam, Buddhismus, Katholizismus. Wenn wir verstanden haben, was diese Menschen wirklich bestimmt, verstehen wir auch, warum wir uns als Erlöste von den Zielen, Methoden und Wegen der Welt radikal distanzieren müssen. Weil wir aber inmitten der Welt leben, in unserem Volk, in der Kultur, in unserer Nachbarschaft, im Beruf, und zwar so lange, bis wir sterben oder Christus uns vor unserem Sterben als Lebende abholt in der Entrückung, so lange haben wir dieser Welt, in die wir hineingesandt sind, in der wir leben, in der wir unser Tun und Sein haben, das Zeugnis von der Erlösung, das Glaubenszeugnis vom gottgefälligen Leben vorzuleben und zu verkündigen. Wie tun wir denn das? Menschen das Glaubensleben, das christliche Erlösungsleben vorzuleben. Wir tun das, indem wir eine Ehe führen, wenn Gott uns in eine Ehe gestellt hat, die andere Maßstäbe hat als Ehen dieser Welt. Wenn wir in einer Familie leben, wo wir nach gottgegebenen Maßstäben miteinander umgehen, Mann mit Frau, Vater mit Mutter, Eltern mit den Kindern, Kinder mit den Eltern. Wir tun das, indem wir in einer Gemeinde leben und damit demonstrieren, wir haben uns lieb, weil Christus uns erlöst hat und wir gemeinsam das Zeugnis vor der Welt geben. Wir tun das gegenüber unseren Nachbarn, denen wir nicht mit der gleichen Unfreundlichkeit und Rücksichtslosigkeit begegnen, wie sie vielleicht uns, sondern indem wir ihnen christliche Liebe vorleben und demonstrieren. Wir tun das mit unseren Kollegen, indem wir nicht mit ihnen darüber uns unterhalten, wie wir noch mehr Geld verdienen können, wie wir noch schönere Urlaube erleben können und wie wir noch intensiver Genussmittel und all diese Dinge für uns in Anspruch nehmen, sondern indem wir unseren Kollegen zeigen und sagen, wir gehören zu Christus, wir haben andere Lebensmaßstäbe, wir haben andere Ziele. Unser höchstes Ziel ist es nicht, die Welt zu erkunden, sondern unser höchstes Ziel ist es, Christus zu erkennen. Das andere kann auch sein. Aber oft genug lenkt mich das andere nur davon ab, wirklich ein christliches Leben zu führen. Das bringt natürlich Probleme. Wenn wir unseren Mitmenschen unseren Glauben vorleben und auch das Zeugnis von der Erlösung geben, wenn wir dieses gottlose Leben und dieses sinnlose Tun nicht mitmachen, diese sinnlosen Besäufe und Fressnix, wie sie manchmal veranstaltet werden und all das ganze Unmoralische, was damit einhergeht, wenn wir das einfach nicht mitmachen, dann werden wir sehr schnell im Fokus stehen und sagen, was sind das für Leute? Matthäus 10, 38 fordert uns der Herr auf, das Kreuz Christi aufzunehmen, Christus nachzufolgen und das, was der Herr selbst uns sagt, auch zu tun. Das bringt keine Anerkennung bei gottlosen Menschen. Das bringt keine Eitelfreude und Sonnenschein in der Nachbarschaft, sondern das bringt Leid, Verfolgung, ja vielleicht sogar das Kreuz Christi. Wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, ich bin ja errettet. Damit habe ich ja die Ewigkeit gewonnen. Damit komme ich in den Himmel. Und ich werde mal schön ruhig sein. Ich werde mich mal nicht mit anderen anlegen. Ich werde mal nicht das Wesen dieser Welt bloßstellen und mir dadurch Kritik auf den Hals ziehen und den Hass anderer und die Ablehnung. Ich werde mal schön ruhig sein. Kann ich alles tun. Aber ich bin dann auch sicher, dass ich kein gottgefälliges Leben führe. Denn wozu sind wir denn in dieser Welt? Wozu hat der Herr uns denn das Leben, die Erlösung geschenkt? Damit wir es egoistisch für uns nehmen und sagen, ich komme ja in den Himmel und alles andere interessiert mich nicht? Oder haben wir nicht unseren Mitmenschen auch die Botschaft zu sagen und sie mitzunehmen? Und ihnen das zumindest zu sagen, ob sie es annehmen oder nicht, ist ja nicht meine Sache. Das entscheidet der Herr und sie selbst. Was sagt ein Sprichwort? Wer das eine will, muss das andere mögen. Wenn ich die Ewigkeit haben will, da lässt die Bibel gar keinen Zweifel dran. Dann darf ich hier diesen Weg des Leidens und der Verfolgung gehen. Und wenn ich mit dieser Welt den Tod haben will, dann darf ich gerne mitmachen, was diese Welt auch tut. Dann darf ich gerne die Einstellung, die diese Welt auch hat, auch übernehmen. Darf dann aber auch sicher sein, dass ich in der Hölle lande. Und ich denke, das wollen wir nicht. Glauben, ihr lieben Geschwister, ist kein Fürwahrhalten von Tatsachen, sondern eine Grundhaltung des Herzens. Ein Treusein dem Reden und Handeln Gottes und dem Lehren und dem Erlösungswerk Jesu Christi. Religionen, Philosophien, Kulturen durch die Jahrhunderte hindurch können das und wollen das nicht leisten. Sie gehören zur Welt. Jawohl, auch Religionen. Sie gehören zur Welt. Und der Heilige Geist sagt uns in 1. Johannes 2,17, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und deswegen kann Paulus in Vers 20 auch sagen, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr ihn wirklich gehört und euch ihn gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist. Es gibt mancherlei Lehren über Jesus Christus. Im Christentum, aber auch in anderen Religionen. Etwa, dass ich die Vermittlung der Gottesmutter Maria brauche, um zu Christus zu kommen, wie das der Katholizismus sagt. Oder der Buddhismus spricht von einem Lichtmeister Christus. Hört sich fromm an, ne? Oder der Islam spricht von dem Propheten Isa. Das ist Jesus. Lasst euch nicht täuschen. Alles das ist Götzendienst. Lichtmeister Christus, Prophet Isa, Vermittlung der Gottesmutter Maria. Es ist Götzendienst. Wir haben Jesus Christus als das Lamm Gottes, den Retter der Welt, als Licht und Haupt Israels und der Gemeinde, im Zeugnis der Heiligen Schrift, durch den Geist Gottes kennengelernt. Wenn wir ihn wirklich gehört haben, ja, kann man denn auch falsch hören? Natürlich, ich kann hören und das Gehörte nicht annehmen. Ich kann hören, aber es fällt mir nicht ins Herz, weil ich abgelenkt bin oder weil mein Herz voll mit anderen Dingen ist. Ich kann hören und annehmen, aber wenn ich hier rausgehe, ist alles vergessen. Ich kann hören und denken, das gilt aber nicht mir, sondern dem und dem oder der und der, und damit es nicht auf mich beziehen. Ich kann hören, aber im Herzen verachte ich den, der da redet. Höre ich aber recht mit einem demütigen Herzen und in einem sanftmütigen Sinn, dann kommt es grundsätzlich und immer wieder in meinem Leben, Vers 20, zum Ablegen des alten Menschen. Vers 23, zur Erneuerung im Geist der Gesinnung. Vers 24, zum Anziehen des neuen Menschen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gehörst du zu Christus, dann ist das der Weg zum Ziel. Gehörst du zu Christus, dann ist dir nicht mehr die hohle Fassade gesellschaftlicher Liebenswürdigkeit wichtig, sondern die Ehre bei Gott. Dann ist dir nicht mehr wichtig, dass du von allen geliebt und anerkannt bist, sondern dass du bei Gott und bei Christus eine Ehrenstellung hast. Gehörst du zu Christus, dann gehst du den Weg, nicht um anderen Geschwistern zu imponieren, sondern weil Gottes Geist dich drängt, Sünde und Welt abzusagen, um das ewige Erbteil zu erhalten, das ewige Leben. Gott segne dich dazu, dass du diese Botschaft heute klar und deutlich vernommen hast und sie in dein Herz gefallen ist und du sie annimmst und dich überprüfst und dich korrigierst und dann auf dem Weg zum ewigen Leben gehst, gemeinsam mit anderen Glaubensgeschwistern, die neben dir sind. Gott segne uns dieses Wort. Amen. Wir wollen dem Herrn eine Antwort geben. Wir wollen beten, möglichst viele sollten sich beteiligen. Und ich bitte darum, dass wir kurz beten, vielleicht zweimal oder dreimal, wenn dir so ist. Aber kurz, damit möglichst viele sich beteiligen können. Wir wollen uns neigen zum Gebet. Ich schließe dann ab.